1.
T0.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puzzle. Schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wieder mit dabei seid. Wir machen heute weiter mit unserem Staffelthema Unterrichtsqualität, genauer im Blog zum projekt- und praxisorientierten Lernen. Zu Gast ist dafür Sarah Dahme, sie ist Lehrerin und Politikerin in Baden-Württemberg.
Genau, und dich, liebe Sarah, wir kennen dich von der BIKO in Heilbronn, auf der wir alle drei im März 2025 waren. Und dort hast du einen kurzen Vortrag gehalten über deine Arbeit als Kunstlehrerin. Und der hat mich persönlich total inspiriert. Und genau aus dem Grund haben wir dich heute eingeladen. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, hallo Hanna und Hanna. Wie schön. Also alleine das finde ich ja schon einen spitzen Einstieg in den Podcast. Übrigens, jetzt kann ich euch meinen zweiten Namen verraten. Vielleicht wird es dann noch lustiger. Ich heiße nämlich Johanna.
Sehr cool. Bevor wir gleich in die Fragen starten, würden wir dich und deine Arbeit nochmal kurz vorstellen. Also wir haben schon gesagt, du bist Lehrerin, du hast Kunsterziehung in der Akademie der Bildenden Künste studiert und parallel Fächer wie Germanistik, Erziehungswissenschaft und Philosophie an den Universitäten Stuttgart und Tübingen belegt. Nach deinem Referendariat im Jahr 2011 unterrichtest du dann Kunst, Literatur und Theater an einem Gymnasium in Backnang in Baden-Württemberg. Zusätzlich hast du eine Zeit lang auch für das Kultusministerium und das ZSL, das schulübergreifende Programm Schulkunst in Baden-Württemberg, geleitet. Und Politikerin bist du auch noch, nämlich Stadträtin mit Fokus auf Kulturpolitik. Und ja, wie kann man dich als Politikerin beschreiben oder wie beschreibst du dich selber? Partizipativ, bodenständig, ideenreich? Wären jetzt so die Wörter, die wir hinzugefügt hätten.
Ja, gerne. Die nehme ich doch alle glatt. Obwohl auch, also das Bodenständige.
Ja. Aber ideenreich zumindest findet sich ja wieder bei deiner Arbeit als Kunstlehrerin. Genau. Und vielleicht noch eine kurze Ergänzung von der BIKO 2025, denn du bist auch darüber hinaus Teil von der Initiative Wir für Schule. Die wurde gegründet vor gar nicht so langer Zeit, aber die ist unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz und bündelt letzten Endes die Innovationskraft der Gesellschaft und will Menschen befähigen, kreative Lösungen für das Bildungssystem zu finden, um ja aktuelle und künftige Herausforderungen denen gut begegnen zu können. Und was die gemacht haben, sind hauptsächlich drei unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite gibt es da ein relativ gutes Partnernetzwerk. Die haben regelmäßig Hackathons zu schulischen Themen und die haben eine Veranstaltungsreihe gegründet, eine bundesweite, die nennt sich Teachers on Stage. Und Teachers on Stage war eben auch auf der BIKO unter anderem mit dir vertreten. So. Vielleicht so einmal noch kurz, wie wir dich eigentlich auch genau kennengelernt haben und was du noch so machst neben deinem Unterricht.
Ja, so einiges. Ja, tatsächlich. Also auch so Vorträge mache ich eigentlich relativ regelmäßig, auch für andere Formate. Also dieses Teachers on Stage ist eben eins, die ab und zu sich immer melden, so rein, also ein bisschen regelmäßig sogar schon. Und ansonsten bin ich aber auch ganz unterschiedlich unterwegs. Ich war zum Beispiel auch bei der Bechtle-Stiftung und habe da auch über kreative Umwege gesprochen und über Empowerment, weil die haben ein ganz tolles Förderprogramm für junge Frauen, die sie in die IT bringen wollen. Und so ist es extrem gemischt mit den Orten, wo ich irgendwie über Bildung spreche.
Bildung ist letzten Endes schon das Thema, worüber du auch bei den anderen Vorträgen dann sprichst?
Nicht nur, also auch, also größtenteils eigentlich über mein Nebenprojekt, also Kunstvermittlung. Ich mache das schon immer gleichwertig, also neben der Schule gefühlt 50% auch Kunst- und Kulturvermittlung. Das bedeutet, dass ich Institutionen beispielsweise begleite, wenn die sich überlegen, warum erreichen wir bestimmte Zielgruppen eigentlich gar nicht. Und dann helfe ich denen, neue Formate zu entwickeln oder berate sie auch intern strukturell in Kommunikationsbereichen oder eben auch, wie muss man eigentlich Räume umgestalten, um andere Menschen irgendwie anzusprechen. Mhm. Das sind auch so Bereiche. Und ich habe auch selber einen Kulturort in Stuttgart gehabt, den Kulturkiosk. Und da werde ich auch noch relativ oft eingeladen. Und da wird immer gefragt, wie man das denn hinbekommt, einen so offenen Ort zu gestalten, der so auf die Stadtumgebung auch einwirkt. Und das ist dann eher so Stadtentwicklung und ja, so Subkulturgeschichten. Ist auch immer ganz spannend. Aber im Prinzip sind es eigentlich, es ist schon immer das ähnliche Thema. Es geht darum, über Kultur Zugänge zu schaffen und ein Miteinander anzubieten. Darum geht es mir. Es geht mir darum, Räume zu öffnen, und das möchte ich auch in der Lehre tun. Also mir geht es immer gar nicht so darum, eine klare Aufgabe zu stellen, die man dann erfüllen muss. Klar, das braucht man in der Schule, weil wir benoten. Das gibt es auch immer wieder, weil Schülerinnen und Schüler oft auch sehr überfordert sind, wenn sie da nicht eine ganz klare Ansage kriegen. Das ist mir durchaus klar. Und trotzdem versuche ich zeitgleich, aber auch prozesshaft zu arbeiten, offen zu arbeiten und ihnen währenddessen auch so ein bisschen zu zeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen.
Ja, cool. Ja, da war jetzt schon ganz schön viel drin. Das ist interessant nochmal mit diesem Kulturkiosk. Wir haben hier in Traunstein vor Ort auch einige Leute, die so Projekte gestartet haben und das versucht haben, so offene Cafés, Kulturcafés und sowas. Vielleicht gebe ich denen auch nochmal den Tipp, dir da mal zu folgen und sich das mal anzugucken. Vielleicht kriegen die da noch Inspiration. wir sind jetzt gerade direkt reingestartet. Wir haben aber uns für alle GästInnen eine Frage überlegt, mit denen wir so richtig einsteigen wollen. Und zwar, unser Staffelthema ist ja Unterrichtsqualität. Und deshalb geht an alle unsere Gäste eine Einstiegsfrage. Nämlich, kannst du dich erinnern, wie Unterricht dir selber als Schülerin richtig gut gefallen hat?
Ja, da gibt es unterschiedliche Formate, weil mich begeistern eigentlich immer Persönlichkeiten. Ich hatte zum Beispiel einen Deutschlehrer, der hieß Hermann von Blume. Ich fand den Namen allein schon so, wie cool ist das denn bitte? War auch Rektor bei uns an der Schule. Und das war so ein total besonderer Mensch. Und das weiß ich echt noch, so die erste Stunde, die wir bei ihm hatten, da kam immer zu spät, weil er musste halt noch immer irgendwas im Rektoriat machen. Das war klar. Und dann kam er irgendwie so reingestürmt und das Witzige war, der musste nie sagen, setzt euch hin oder seid mal ruhig, sondern es war totales Chaos in der Klasse. Der kam rein, hatte irgendwie, während er reinkam, wühlte er in seinen Jacketttaschen nach einem Stück Kreide und war dann kurz genervt und dann hatte sie gefunden und lief an die Tafel und schrieb dann einfach riesengroß Faust an die Tafel und meinte, so, dann machen wir jetzt mal Literatur. Und dann hat er einfach angefangen zu erzählen über dieses Buch und über den Schriftsteller und über das Thema und dass das jetzt halt eine Pflichtlektüre ist, aber die sei gar nicht so schlecht und da könne man ganz viel über die Menschen lernen. Und dann hat er so, das war irre, das war so eine Mischung aus, also er war unglaublich gebildet, er war witzig, der hat auch irgendwie geschafft, die Leute so anzusprechen, obwohl er das halt irgendwie so in seinem vorletzten Jahr schon gewesen ist. Also das war auch schon so die Ehrenrunde quasi. Und trotzdem hatte der so ein Glimmen in den Augen, ja. Und alleine das war schon so, okay, ich lese das Buch. Also das war für mich so. Und dann hatte ich einfach eine wahnsinnig tolle Kunstlehrerin. Das war die Anne Bösenberg. Und die war einfach auch so auf eine Art wahnsinnig anspruchsvoll, was das Inhaltliche angeht. Also sie hat immer ganz arg mit uns so Ästhetik und Wahrnehmungstheorie und Kunstgeschichte gemacht. Und da waren alle so voll überfordert, weil so, hey, wir dachten, wir malen. Nein. Und sie dann so, ja, und wenn man nach der Ideenlehre von Platon geht und alle so, okay, wow, new level reached, okay, neue Features sind freigeschalten. Und die war aber auch so unglaublich pragmatisch, die kam dann einfach so, also echt so mit einer Kettensäge und so drei Taschen mit irgendwelchen Sachen unterm Arm und so, hey, könnt ihr mal kurz helfen, wir nehmen das jetzt mal einen vierten Stock hoch und wir machen jetzt was. Und es war immer so, du kamst so gar nicht dazu, irgendwie nicht Teil davon zu sein, weil es einfach immer sofort alle mitgenommen hat, weil sie einerseits wahnsinnig pragmatisch, handwerklich war. Die konnte auch alles. Es war immer so, okay, sie kann auch mit der Stichsäge arbeiten. Cool. Ja, und hat aber trotzdem gleichzeitig die Nietzsche auf dem Tisch liegen. Ja, und auch dieses, dass sie einen einfach immer gefordert hat und einfach nicht zufrieden war. Das fand ich total anspornend für mich. Und ich glaube, der dritte Lehrer, der mich begeistert hat, war Pavel Braun. Und der war so, der musste eigentlich so Lückenbüßer machen bei uns, weil er an einer anderen Schule war und wir hatten niemanden für Musik. Und dann war der so, war irgendwie so Pole, er hat immer so total lustigen Akzent gesprochen. Er hatte immer diese Trainingsanzüge an, diese Blouson-Trainingsanzüge. Und er hatte, glaube ich, 500 Stück oder so. Und die waren immer in anderen Farbkombis. Und er hatte auch immer so diese Jacke leicht auf und die Hände immer in den Hosentaschen und schlürfte dann so da rum und hat auch immer in der Pause heimlich irgendwo geraucht und so. Und war so Ex-Basketball-Profi. Also war schon so ein ganz krasser Typ, ja. Aber auch so ultra musikalisch. Der konnte alle Instrumente spielen. Und der war dann so, ja, also soll ich euch jetzt irgendwie Musik beibringen? Jetzt überlegt euch halt mal, welches Instrument ihr spielen wollt und dann machen wir das. Und das war so verrückt, weil dann irgendwie die gesamte Klasse über diese Doppelstunde Musik im gesamten Schulareal in drei Schulen in irgendwelchen Räumen verteilt war. Und dann saßen Menschen alleine vor einem Schlagzeug und haben irgendwas gemacht. Und er kam dann irgendwann vorbei und meinte, oh, guck mal, so und so. Und dieses so, einfach mal Tabula Rasa machen, irgendwie sagen, alles geht, jetzt probiert's doch einfach mal aus und wenn, dann nimm die Geige halt mit nach Hause, ist mir doch egal, bring sie halt nächste Woche wieder. Und das fand ich irgendwie so total cool, so ein Grundvertrauen zu spüren und auch diese Lust, so dieses so einfach mal machen.
Cool. Du hast wirklich gerade in deiner Erzählung, sorry, Hanna.
Nee, bitte.
Du hast wirklich gerade in deiner Erzählung innerhalb dieser Geschichten und Persönlichkeiten hast du, glaube ich, so alle Punkte runtergerattert, die man so auswendig lernen muss im Staatsexamen für was sind Eigenschaften, die eine gute Lehrkraft mitbringen muss. Nee, wirklich Kompetenz, Zugewandtheit, Begeisterung, partizipative Ansätze, anspruchsvoll sein, den Kindern was zutrauen, SchülerInnenorientierung. Mega witzig. Das hat sich gerade wirklich alles da drin wiedergefunden.
Ja, und es ist cool, dass du es nochmal so zurückspiegelst, weil wenn man da im Ref ist und das liest, das ist halt so trocken und so fremd und diese Definitionen sind auch so eine Katastrophe und ich frage mich auch immer, warum kriegen wir das nicht hin, dass Lehrerinnenbildung einfach besser ist? Warum sind da nicht diese Leute? Ja, warum erlebt man nicht genau diese Menschen? Warum stehen dann da wieder irgendwelche AkademikerInnen, die halt braven Doktor in Erziehungswissenschaften gemacht haben? Und empathisch -10 sind, irgendwie 0 Unterricht machen können. Und das blicke ich bis heute nicht, dass in der LehrerInnenausbildung mit wahrscheinlich ein paar Ausnahmen, okay, aber während meines Referendariats hatte ich da eigentlich überhaupt keine Lehrerin oder einen Lehrer, also als Tutorin oder sonst wie, wo ich gesagt hätte, boah, das ist geiler Unterricht. Sondern da saß ich drin und habe aus Protest die Vogue gelesen und meine Fingernägel lackiert und telefoniert, weil ich mir dachte, muss ich mich jetzt hier gerade eigentlich verarschen lassen von euch? Ihr predigt mir diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast und selber kriegt ihr nicht mal hin, dass die Leute hier, die erwachsen sind, ruhig sind und dir zuhören. Also es ist doch ein schlechter Witz.
Umso mehr Glück gehabt, dass du es in deiner eigenen Karriere als Schülerin schon erlebt hast, weil man sagt ja oft, dass wir Lehrkräfte reproduzieren, was wir auch erleben und sehen. Mhm. Und das ist dann ja in deinem Fall gut, dass du diesen Input vorher schon hattest.
Das stimmt.
Da würde ich mich tatsächlich mit einer Frage gleich anschließen, weil die ganzen Stichworte, die du jetzt irgendwie so genannt hast, die ich irgendwie auch so ein bisschen für mich mit runtergeschrieben habe, Grundvertrauen, es geht um Persönlichkeiten, es geht um Beziehung, dass man Eigeninitiative auch irgendwie den SchülerInnen mitgibt und dass du sie erlebt hast. Inwiefern würdest du denn sagen, sind das auch die Grundsätze, die du selber in deinen eigenen Unterricht mit einbaust und vor allem auch in die Projekte, die du ja ganz viel machst?
Ja, unterschiedlich. Also ich bin gar nicht so strategisch, sondern es ist vielleicht eher so, es liegt auch viel an meiner Laune. Also ich weiß auch nicht, ich bin es auch so leid, dass man immer erzählt, wie was für eine super geile Lehrerin man ist oder so. Ey, es gibt Tage, da habe ich einfach keinen Bock. Da wache ich morgens auf und denke mir so, oh nee. Und dann fahre ich halt in die Schule und während des dahinfahren denke ich mir so, oh, was mache ich denn jetzt mit denen? Oh, ich weiß auch nicht. Und grübel und überleg mir 10 Sachen und slide nochmal durch meine Fotos als Inspiration für den Unterricht. Und dann habe ich aber auch gelernt, mich da mal so ein bisschen lockerer zu machen. Ja, manche behaupten, werden jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen und sagen, das geht ja gar nicht. Aber ganz ehrlich, ich gehe dann erstmal rein in die Klasse und ich gucke mir die dann halt auch erstmal an. Ja, die sind ja auch immer anders drauf. Also es gibt Tage, so hast du sie immer in denselben Stunden, klar, aber es, manchmal haben die danach irgendwie eine super wichtige Arbeit und sind alle so ne, im Kopf. Oder sie kommen frisch irgendwie von dem Schulausflug zurück und das ist die erste Doppelstunde, wo sie sich wieder sehen und drüber reden können. Also es ist ja immer eine andere Grundvoraussetzung, die da herrscht, ja. Und das Wetter, ist das warm, hat es geregnet, ist der Bus nicht gefahren, ist die Hälfte der Klasse wieder zu spät, weil die S-Bahn ausgefallen sind. Das sind ja alles so Dinge, die da so. Und dann sitzen da 30 junge Individuen, die alle irgendwie noch was in ihrem Kopf haben. Und dann komme da ich, mit meiner schlechten Laune vielleicht sogar. Und dann sage ich, ja, ich habe keinen Bock. Und dann versuche ich erstmal so, okay, jetzt gucke ich mal, was ist denn das hier für so eine Energie? Also wo sind denn die gerade? Muss ich die jetzt erstmal irgendwie fit machen? Muss ich die erstmal in Ruhe lassen und sagen, Leute, ihr macht jetzt einfach mal, ich gebe euch 15 Minuten und dann, ich gehe kurz ins Lehrerzimmer, ich muss noch was ganz Wichtiges machen. Ihr habt euer was zu erzählen. Und dann lasse ich die auch erstmal. Ja? Und dann komme ich zurück und dann sind die total gechillt. Oder ich merke so, nee, wir brauchen jetzt irgendwie, wir müssen erstmal Power. Ich mache auch ganz viel bewegten Unterricht. Ja, also ernsthaft bewegt. Ich mache auch so Hampelmann vor denen und schreibe mit dem Körper Wörter in den Raum und mache Atemübungen. Also je nachdem auch was Aktivierendes oder was Beruhigendes. Und dann, witzigerweise, fällt mir dann meistens eine total gute Aufgabe ein. Und ich denke mir so, wir hatten ja im Keller, sind da noch alte Tastaturen. Ich so, pass auf, Jungs, wir gehen runter und holen die Tastaturen. Ich habe voll die gute Idee. Also es ist manchmal, ist es so voll random. Und es ist dann meistens aber auch extrem gut, muss ich sagen. Aber in der Oberstufe...
Ich will gar nicht sagen, dass es extrem random ist, weil es klingt so, als ob du die Bedürfnisse von den SchülerInnen und auch von dir selber in dem Moment einfach ernst nimmst und zum Ausgangspunkt für deinen Unterricht machst und letzten Endes halt nicht einfach nur stur das machst, was irgendwie getan werden muss, sondern dass es dir primär einfach um die SchülerInnen geht, dass es denen gut geht und dass die dann natürlich was lernen, klar. Aber dass es halt wirklich auch primär erstmal um die SchülerInnen geht und nicht darum, dass du deinen Unterricht dann irgendwie durchziehen kannst, egal was passiert ist.
Ja, da mache ich auch oft Abschnitte, muss ich sagen. Also, dass ich wirklich sage, okay, die Aufgabe, ja, die könnten wir jetzt noch fertig machen, aber das braucht man gar nicht.
Und um nochmal zu diesem trockener Input, wie soll man eigentlich Unterricht machen? Also in diesen trockenen Unterrichtsplanungsschemata ist ja eigentlich genau das immer mit drin, die Ausgangslage der Schülerinnen und Schüler mit einbeziehen. Und das Problem ist, das kann ich ja eigentlich erst, wenn sie vor mir stehen. Klar, ich kenne ungefähr meine Klassenzusammensetzung, aber so die akuten Einflüsse, die musst du dann ja eigentlich spontan mit einplanen. Deshalb spricht man ja auch irgendwie immer von adaptivem Unterricht. Ja, also dass man
ja und der reingeht. Witz ist ja auch, dass es im REF natürlich genau andersrum gemacht wird. Da musst du dir irgendwie 8 Wochen im Voraus überlegen, welche Schritte du im 7-Minuten-Takt in dieser Doppelstunde durchführst. Von der Exploration bis, ey, ich kotze gleich. Ja, und das finde ich halt verrückt, anstatt dass man Leute in diesem Referendariat auch einfach mal vor eine Klasse stellt und die das irgendwie erleben lässt und die auch irgendwie so, ich finde Augenhöhe ist immer so ein total bescheuertes Wort, weil das impliziert ja schon, dass man nicht auf derselben Ebene steht. Und natürlich bin ich als Lehrerin nicht auf derselben Ebene wie meine Schülis. Aber die auch mal ernst zu nehmen, ne, und zu sagen, okay, das ist heute eine blöde Idee, das bringt gar nichts, das machen wir jetzt nicht. Ja, und auch zu lernen, dass so ein Scheitern, weil das ist ja eigentlich ein Scheitern im klassischen Format des Unterrichtsaufbaus, ist ja das dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Und zu lernen, dass das aber auch ein Gewinn sein kann, zu sagen, nee, das ist jetzt einfach nicht die richtige Aufgabe heute. Ja, oder wir schieben was dazwischen oder wir machen das als Hausaufgabe fertig, weil irgendwie haben wir jetzt alle da gerade heute keine Lust mehr drauf. Und ich finde, sowas sollte viel mehr im Referendariat auch vorgelebt werden und dass wir Menschen, die LehrerInnen werden, da auch empowern, irgendwie so mutig zu sein. Weil ich bin jetzt ja auch mein 12. Jahr an der Schule. Ja. Das habe ich am Anfang, habe ich mich das auch nicht getraut. Da habe ich mir Stress bis zum Anschlag gegeben. Und das ist nicht gut, weil dieser Stress überträgt sich. Also ich meine, ihr wisst es, ja.
Total.
Du hast da jedes junge Wesen, das da sitzt, ist ein Spiegel. Und wenn du da gestresst reingehst, dann kriegst du halt 30 Mal Stress zurück. Und dann brauchst du dich gar nicht wundern, dass du einen richtig assigen Tag hattest, ja.
Und ich glaube auch tatsächlich mit dem Scheitern lernen, was da ja auch mit drin steckt, ist, dass wenn wir selber ein Vorbild sind, was Scheitern und Fehlerkultur angeht und selber uns auch eingestehen können vor den SchülerInnen, dass auch wir natürlich nur Fehler machen und Menschen sind, dann gehen SchülerInnen ja auch ganz anders mit Fehlern um. Dann kann man ja selber vorleben, ich kann aus meinen Fehlern, kann ich lernen, kann Dinge anders machen und setze nicht auch bei den Schülern, weil es ist ja auch, wenn ich selber nie Fehler mache und mir keine Fehler eingestehe, dann ist es natürlich auch nicht so glaubhaft für die SchülerInnen.
Ja, dann können die ja auch nur scheitern.
Wenn ich denen dann sage, einen Fehler zu machen in der Schulaufgabe hier oder in dem Test da, ist nicht so schlimm, lernst du halt was draus. Aber es hat natürlich eine ganz andere Wirkung, wenn ich selber auch mir vor den SchülerInnen eingestehe, nee, es ist total in Ordnung, mal einen Fehler zu machen. Passiert, auch ich habe mal einen schlechten Tag, dass ich da nicht meine ganze Privatgeschichte erzähle, warum ich heute schlecht gelaunt bin, ist natürlich auch in Ordnung. Muss ich auch nicht machen. Ich glaube, das gehört auch nicht in die Schule. Aber halt einfach auch zu sagen, boah, nee, auch ich habe heute einfach einen schlechten Tag. Wir müssen heute einfach gemeinsam schauen, wie wir da gemeinsam lernen können und gemeinsam arbeiten können.
Bevor wir jetzt zu einem ganz konkreten Projekt kommen, ich sehe, der Hanna brennt schon unter den Fingernägeln, muss ich an der Stelle einmal eine Lanze brechen für meine Sportseminarlehrerin, die nämlich diese ganze Thematik SchülerInnen-Voraussetzung extrem auf dem Schirm hat und uns, das gibt's im neuen Lehrplan Plus gar nicht mehr in Bayern, aber das gab's im alten Lehrplan, ans Herz gelegt hat, sich die SchülerInnen-Einschätzung oder wie das da heißt, mal anzugucken. Da steht nämlich für jede Jahrgangsstufe so ein bisschen pädagogisch, psychologisch, was passiert eigentlich gerade bei denen. So, natürlich ist sehr entwicklungsphasenmäßig gerastert, aber trotzdem zeigt mal auf, was ist eigentlich gerade wichtig im Leben dieser Kinder. Es ist nämlich natürlich nicht Schule. Und das ist super spannend und das lege ich mir jetzt immer für die entsprechende Jahrgangsstufe auch nochmal daneben, ist ja gerade im Sportunterricht muss man da ja nochmal andere Sachen auf dem Schirm haben. Vielleicht gibt es sowas für andere Bundesländer auch. Ich schaue mal, ob ich dieses Dokument finde und dann verlinken wir das einfach mal. Finde ich nämlich echt einen
coole
spannenden
Idee.
Ansatz.
Ja.
Ja, total. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt mit meinem Referendariat und ich hatte Lehrkräfte, die sich selber Fehler eingestehen können, auch nicht nur vor den SchülerInnen, sondern vor uns im Referendariat. Die wirklich hat tolle, tolle Seminarlehrkräfte, bin ich super dankbar für, dass ich halt auch anderen guten Unterricht gesehen habe. Natürlich saß ich auch in Unterricht drin, der jetzt nicht so bombastisch war, aber alles in allem war das doch echt, echt super. Genau. Aber Hanna, du hast es schon richtig gesagt, eigentlich wollen wir ja über ein konkretes Projekt sprechen und vielleicht schaffen wir sogar über mehr als ein Projekt zu sprechen. Aber mich hat dieses Projekt, was du auch auf der BIKO in Heilbronn vorgestellt hast, total fasziniert, Studio Digital. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, was es mit dem Projekt auf sich hat?
Ja, das Lustige ist, das ist entstanden gar nicht. Also ihr hattet ja auch vorab mich gefragt, ob das jetzt eine SchülerInnen-Idee war oder meine. Also tatsächlich sind eigentlich alle Ideen schon meine, weil ich bestimmte Sachen will. Aber ich öffne die dann, damit andere irgendwie mitmachen können. Und da gab es als Problem Folgendes. Die Sarah Greuß, die jetzt in der Kunstvermittlung in Wolfsburg ist am Museum, die habe ich hier im Umkreis Stuttgart in Göppingen kennengelernt an der Kunsthalle. Und die ist einfach so mega. Ich bin voll Fan von der. Wir haben einige Projekte zusammen gemacht im Kunstvermittlungsbereich. Und dann hat sie auf einmal gesagt, du, ich habe eine Stelle in Wolfsburg. Und ich so, Entschuldigung, Wolfsburg, bist du eigentlich wahnsinnig? Was sollen wir denn jetzt noch machen? Und dann haben wir aus der Not heraus, weil wir gemeinsam weiterhin im Kunstvermittlungsbereich mit jungen Menschen arbeiten wollten, haben wir uns überlegt, wie können wir das denn machen? Und haben 2019 uns wirklich die Köpfe zusammengerauft und haben gesagt, hey, pass mal auf, wie cool wäre das denn, wenn ich mit meinen Schülis aus Backnang das Kunstmuseum in Wolfsburg besuchen könnte, ohne 10 Stunden im Bus zu sitzen. Das wär's doch. Ich meine, wir sind irgendwie 2019. Die Technik ist, das geht. Wir machen so ein Holodeck. Und dann haben wir angefangen rumzuspinnen und zu machen und zu tun. Und da waren wir, war ich noch in dem Projekt, das hieß Museum Neu Denken, und da hatte ich jemanden mit dabei, Martin Hertlein, also Fuzzi, ein Programmierer, super krasser Typ, ja. Und dann dachte ich mir, das ist doch der kann uns doch das bauen, dieses Museum, wo ich überall auf der Welt in dieses Museum kann. Und ich will nicht so einen Durchklick Google Maps, so geht das Bild auf, ja. So, sondern ich will sowas anderes. Und dann haben wir das, zufällig gab es dann diesen Dive-In-Antrag vom Bund, wo es darum ging, Museen auch in die Digitalisierung zu bringen. Und dann haben wir uns da beworben und haben prompt den Zuschlag bekommen. Und dann im Februar 2020 haben wir damit angefangen und haben eben gesagt, ja, okay, jetzt machen wir das mit Teams. Krass, das haben wir noch nie in der Schule gemacht. Hoffentlich schaffe ich das mit dem Beamer. Also es war so verrückt alles. Und dann kam Corona. Ja. Und auf einmal hatten wir das Projekt, das war unglaublich. Also wir saßen auch teilweise so am Telefon da miteinander gequatscht, so von wegen, wie krass ist das denn gerade bitte? Weil ich konnte super coolen Unterricht machen, weil ich halt mit den Schülis an diesem Studio digital gearbeitet habe, und zwar digital. Und die haben von mir Aufgaben bekommen. Wir hatten Calls mit dem Vermittlungsteam des Museums in Wolfsburg, mit dem Direktor. Wir haben dort auch Führungen bekommen mit dem Handy und haben Dinge angeguckt. Und ich habe denen immer Dokumente geschickt mit Fragebogen. Und so hat sich das ab 2020 entwickelt. Und wir haben dann schon 1,5 Jahre gebraucht dafür. Und ich habe komplett klassenübergreifend, also von Klasse 5 bis Klasse 12 ins Abitur, immer wieder mit diesem, also es war ein Projektbaustein sozusagen in allen Altersklassen. Und dann haben beispielsweise die 9-Klässlis haben eine Idee entwickelt, und dann haben sie das den 5-Klässlis präsentiert, wie so ein Pitch. Und dann dürften die 5-Fis sagen, ja, aber das blickt man ja gar nicht und das ist voll doof und das wäre doch viel gut, viel besser. Und so haben die sich gegenseitig immer so Feedbackschleifen gegeben. Und die Basis war einfach, dass wir gesagt haben, wir wählen 10 Werke aus, also die Schülis. Die durften alle reinklicken, und die 10 Werke mit den meisten Likes, die haben wir genommen, weil wir auch sagen wollten, wir wollen ja, dass die entscheiden, über welche Kunstwerke wir sprechen. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt überlegt mal, was wünscht ihr euch denn von so einer Plattform? Dann haben die Schülis gesagt, sie wollen Fun Facts, sie wollen irgendwie auch eine Info haben, sie wollen was über den Künstler, die Künstlerin erfahren. Sie wollen aber auch irgendwie was selber machen, was irgendwie anders ist. Und dann haben wir meinen Lieblingspart entwickelt, nämlich die Kreativtools. Und jedes Kunstwerk hat ein eigenes Kreativtool, das sich tatsächlich mit den Systematiken und Inhalten und Strategien der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler auseinandersetzt. Und das haben alles die Schülis entwickelt. Ja, das ist schon ganz schön cool. Und da haben die Zeichnungen und Dummies gebaut. Und dann haben wir die durchgegeben und ausprobiert. Und dann irgendwann, also ich glaube, der krasseste Moment war wirklich der, wo dann der Programmierer live dazugeschaltet wurde, also der Fuzzi, und in meinen Klassenraum hinter mir. Und dann war diese schwarze Wand. Und auf einmal war dieser Museumsraum da. Und die Kinder alle so, das ist ja, der hat das gemacht. Und ich so, ja, der hat das alles programmiert, genau wie ihr das gesagt habt. Wir müssen jetzt entscheiden, wollen wir die Farbe oder die? Dann hat er uns immer so Varianten gezeigt, dass er das so machen kann oder so, dass die Figuren so aussehen können. Die Kids sind total durchgedreht. Weil bis dahin gab es schon so Momente, wo die Schülis auch so gesagt haben, ey, Frau Dame, wenn wir jetzt noch einmal was zu Studio Digital machen, wir haben echt so keinen Bock mehr. Mhm. Weil das war so abstrakt, ne? Also es war halt nie was Greifbares in der Hand. Und dann war dieser Call und dann war auf einmal der Testdummy da und dann konnte ich mit allen Klassen übers iPad in dieses Studio Digital gehen und die konnten das ausprobieren. Dann, hey, das ist unsere Idee, guck mal, das ist mein Rätsel und oh, das ist unser Podcast, boah, ist das cool. Und dann habe ich gemerkt, so, boah, das ja. ist es. Ne? Und das war schon ein harter Weg. Ja. Also auch wenn Schülis das jetzt hören, Chapeau, ihr habt das gut durchgehalten. Aber die haben so tolle Sachen entwickelt. Und ich habe eigentlich immer nur die Rahmenbedingungen gegeben. Ne? Es war halt schon ein super freies Projekt. So.
Ich glaube, letzten Endes geht es ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen darum, mit der Motivation, die du gerade angesprochen hast, und diesen Wow-Moment dann zu haben, dass das, was man tut in der Schule, einen wirklichen Einfluss hat auf das Leben da draußen und auf die Realität. Dass es halt nicht nur in diesem abgeschlossenen, sehr engen Schulkreis bleibt, sondern dass das wirklich Auswirkungen hat auf das alltägliche Leben. Man kann sich ja Studio digital immer noch anschauen.
Ja, das ist jetzt auch noch erweitert worden. Mhm.
Genau, gibt es nach wie vor. Und das ist natürlich total cool, wenn man dann irgendwie auch sagen kann, ich als Schülerin habe da beigetragen zu irgendeinem Projekt und das ist nach wie vor da online, das existiert, das schauen sich Menschen an. Mhm. Das hat halt realen Einfluss auf die Welt da draußen.
Ja, wir waren für den Grimme-Preis digital nominiert. Und da konnte ich dann 5 Schülis mitnehmen nach Köln. Und wir waren da bei dieser riesigen Gala-Veranstaltung und die waren so aufgeregt.
Ja,
wir haben dann leider nicht gewonnen, aber es war trotzdem einfach total spitze, einfach mal so eine Wertschätzung zu erleben und so eine Sichtbarkeit. Ja. Mhm.
Du hast jetzt am Ende von deinem Vortrag auf der BIKO hast du irgendwie auch so ein bisschen erzählt von den ganzen, also du hast schon gesagt, es war ein langer Weg, aber auch so ein bisschen noch generell im Anschluss gesagt, dass es gar nicht so einfach ist, auch bei dir an der Schule, weil du eine relative Einzelkämpferin bist. Und das ist ein wahnsinnig tolles Projekt, das klingt super, aber ich glaube, wir müssen auch einmal kurz über die ganzen Herausforderungen sprechen, die du irgendwie meistern musstest und gemeistert hast. Und eine Sache, die mir total im Kopf geblieben ist, auch weil ich das vor allem von solchen Projekten eigentlich ganz anders kenne, ist, dass du Einzelkämpferin bist. Bekommst du wirklich so wenig Unterstützung? Wie äußert sich das, dass du da alleine das durchziehst an deiner Schule?
Ich finde Einzelkämpferin nicht unbedingt negativ. Also ich glaube schon, dass alle Lehris auf eine gewisse Art und Weise immer so einen Einzelkampfmodus am Laufen haben, weil wir ja auch immer alleine vor Schülis sind. Ich glaube, das ist schon so eine Basis, auf der wir irgendwie arbeiten und wir merken das ja auch im Schulalltag, dass es ganz schön schwierig ist, zu kooperieren mit Kollegis und fächerübergreifenden Unterricht. Das klingt immer super und kaum beginnt die Schule, war's das. Also das ist schon mal die eine Sache, dass ich glaube auch in der überhaupt in der Grundvoraussetzung, LehrerIn zu werden, muss man wahrscheinlich schon sehr gut alleine funktionieren. Und auch in der Ausbildung, ich habe nirgends, niemals, nie irgendwie Teamteaching gelernt oder erlebt oder so, kenne ich nicht. Und gleichzeitig ist es natürlich, also so sehr mich meine Schulleiterin auch in vielen Punkten unterstützt, kommt halt immer wieder so ein Satz, wo sie sagt, Frau Dahme, Sie sind schon echt anstrengend. Ja. Also ich versuche die ja wirklich aus allem raus. Ich mache dann immer so, ich komme dann nur und sage, Sie müssen nur hier unterschreiben. Und dann machen wir das alles. Dann kriegen wir 80.000 Euro für ein Projekt für die Schule. Und ich mache alles. Ich verspreche es. Und so einerseits, klar, findet sie es mega cool. Und gleichzeitig hat sie aber natürlich auch Schiss, weil da super viel Verantwortung natürlich dranhängt, dass man das auch umsetzen muss. Und ich muss auch sagen, habe ich es mir einfach angewöhnt, einfach zu machen. Und ich sage ganz ehrlich, die größte Freiheit in der Gestaltung von Unterricht und Umgang mit Schülerinnen und Schülern ist im Prinzip der Moment, wo ich die Türe schließe und dann eröffnet sich ein komplett neuer Raum, wo meine Regeln gelten. Und dann, wenn es klingelt, dann ist der wieder weg, dieser Ort. Dann gibt es den gar nicht mehr. Dann sind die wieder woanders. Und manchmal fällt es ihnen auch ganz arg schwer, da wieder reinzukommen. Das merke ich auch. Aber es liegt tatsächlich einfach, ich sag mal, an den Rahmenbedingungen. Also Schule, wie wir sie in Baden-Württemberg im gymnasialen Bereich haben, da gibt es überhaupt gar keine Option, wirklich ernsthaft miteinander Sachen zu machen. Weil dann immer einer aus dem Team oder so müsste was on top leisten. Also es gibt bei uns keine Pufferstunden, es gibt keine Überschneidungen, dass man gleichzeitig irgendwie eine Klasse hätte und das miteinander verbinden könnte. Das ist alles nicht gegeben in der Struktur vom Unterricht. Und das ist tatsächlich, finde ich, der größte Fehler. Ich meine, deshalb gucken wir uns doch permanent Schulen wie in Wutöschingen an, wo wir sagen, die haben den besten Abitursschnitt in ganz Baden-Württemberg und es war mal eine Hauptschule. Und wir sagen, hey, wie kann das denn sein? Ja, das liegt halt daran, dass die einfach aufgehört haben, dieses scheiß 9-to-5 zu machen. Dieses immer 90 Minuten und dann klingelt's und dann neuer Raum, neue. Nein, sondern du machst das, worauf du Bock hast. Das machst du so lange, wie du aufnehmen kannst. Und dann suchst du dir jemand anders und einen neuen Sparringpartner. Und ich glaube auch, dass wir als LehrerInnen das überhaupt nicht gewöhnt sind, wirklich gut miteinander zu arbeiten. Also ich habe ganz viele Projekte auch mit Kollegis gemacht. Und da war immer eine Unzufriedenheit, dass einer oder eine dachte oder das Gefühl hatte, ich habe jetzt mehr geleistet als die andere Person. Für mich ist das ein größerer Aufwand als für die. Und ich glaube, das ist einfach systemverhaftet. Ne? Also es ist für mich, ich habe mich daran gewöhnt und ich weiß auch, dass ich alleine sehr viel schneller ans Ziel komme, um ganz ehrlich zu sein, weil ich mich nicht abstimmen muss. Das ist halt total pragmatisch. Ich würde es mir schon auch anders wünschen, weil ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Schülerinnen, die werden begleitet, weil die eine Seheinschränkung und das andere Kind ist einfach im autistischen Bereich. Und das ist so toll, wenn da jemand noch dabei ist im Unterricht. Am Anfang dachte ich mir, oh Gott, hört die, wie ich mit den Kindern rede und was denkt die denn von mir? Und dann habe ich gemerkt, das ist so eine Bereicherung, dass da eine Person ist, die dir auch ganz kurz Kleinigkeiten abnehmen kann. Dass ich nicht mehr sagen muss, ey, da vorne seid mal kurz ruhig, sondern dann sitzt die und guckt nur so rüber und dann zucken die schon. Da, ja. Also und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir viel mehr kooperatives Arbeiten an Schulen und ich wünsche mir neue Lernorte. Und ich meine, sowas wie ich als Einzelkämpferin, das ist halt dem System verpflichtet. Sonst würde ich da nichts hinkriegen. Ist so.
Aber ich finde das umso motivierender, weil ich ganz oft auch schon mit Hannah den Moment hatte, wir haben uns beide und wir haben hier den Podcast und den machen wir zu zweit, aber wir sind beide schon mehrfach an dem Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wenn wir uns nicht hätten und da gemeinsam irgendwie kämpfen würden und gemeinsam irgendwie auch Dinge machen würden, Energie reinstecken würden, dann, also alleine würde ich die Energie nicht aufbringen und von daher, ich bin da total fasziniert und begeistert, dass du das schaffst, obwohl du da niemanden hast, mit dem du da irgendwie kämpfst, das Energielevel aufrecht zu erhalten. Ich glaube, in einem gewissen Zeitraum hätte ich das auch gekonnt, aber letzten Endes ist dann doch irgendwie, also uns, Hanna und mir, tut es beiden total gut, dass wir jemand anderen an der Seite haben, der da einen ähnlichen Drive hat, einen ähnlichen Berufsethos hat, mit dem wir da zusammenarbeiten können und wir haben auch schon nicht im schulischen Rahmen, aber in so einem Workshop-Rahmen haben wir auch schon Team-Teaching gemacht und es hat ganz wunderbar funktioniert. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das eben überhaupt nicht funktionieren kann, wenn dann wirklich ein anderer Projektpartner oder so da ist, der dann irgendwie immer Stunden aufschreibt und dann genau das irgendwie durchzählt. Also da kommt es, glaube ich, auch wirklich echt ganz stark darauf an, mit wem man da zusammenarbeitet und ja, sich da.
Und ich denke, dass diese systemische Verhaftung eben auch ein Punkt ist. Wir haben ja auch in dieser Staffel Podcast-GästInnen, wo es eben darum geht, hey, wenn das System an der Schule grundsätzlich ein bisschen anders läuft, dann fällt es den Leuten ja auch viel leichter, sich darauf einzustellen. Ich hatte aber auch noch einen anderen Gedanken, weil du arbeitest ja trotzdem nicht allein. Du hast ja jetzt da auch diese Kollegin gehabt, die eben da nach Wolfsburg gegangen ist. Und mit der hast du ja zusammengearbeitet. Und das ist vielleicht auch eine Motivation für Lehrkräfte. Die PartnerInnen müssen nicht unbedingt in der Schule neben mir am Tisch im Lehrerzimmer sitzen, sondern man kann auch extern kooperieren und da dann Verbündete finden und entsprechend auch was auf die Beine stellen, finde ich.
Ja, und das ist für mich auch eine totale Bereicherung, weil die auch einen anderen Blick auf das System mit reinbringen. Genau. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Theaterprojekt, und da hatte ich eine Dramaturgin und Schauspielerin und einen Regisseur und wir waren ein Dreierteam und es war echt anstrengend. Es war wirklich anstrengend, weil wir auch ganz oft uns überhaupt nicht einig waren, wie wir jetzt weitermachen. Und es war aber trotzdem eine so unglaubliche Bereicherung und am Ende hat dieses Stück auch den Baden-Württembergischen Schultheaterpreis gewonnen. Also es ist dann schon immer so.
Das ist schon cool.
Ja, das ist halt auch immer, du musst schon liefern, wenn du einen Erfolg haben willst. Das geht nicht einfach. Das ist immer Reibung, das ist immer anstrengend. Und für mich sind ja aber auch die Schülis eigentlich Partner in Crime. Also die sind für mich eigentlich die PartnerInnen, mit denen ich das umsetze. Wenn die nicht mit dabei sind, dann kann ich noch so eine geile Projektidee haben, dann passiert halt gar nichts. Ne?
Ich hätte noch eine vielleicht kleine abschließende Frage, weil das ja schon sehr, du sagst, es kostet dich sehr viel Energie. Wo nimmst du diese Energie her und den Drive her, da weiterzukämpfen, selbst wenn das so ermüdend ist teilweise? Was treibt dich an?
Ja, ich bin Humanistin. Mich treibt an, dass Menschen mehr teilhaben können an dieser Welt, dass es irgendwann mal sowas wie eine gerechte oder faire Möglichkeit, Zugang zu Bildung und zu Weiterbildung gibt und dass wir Privilegien, die wir haben, dass wir uns denen erstens bewusst werden und sie zweitens teilen, dass Dinge nicht selbstverständlich sind, sondern dass wir bemerken, dass wir uns dafür einsetzen müssen, wenn wir die als selbstverständlich positionieren wollen. Das treibt mich ein. Also ich bin so jemand, ich ertrage Ungerechtigkeit ganz, ganz schlecht. Das macht mich ganz verrückt.
Verstehe ich.
Ich glaube, das ist der größte Motor.
Ja, cool.
Wir stellen all unseren Gästen in dieser zweiten Staffel eine Abschlussfrage, die sich vielleicht inhaltlich an das anknüpfen lässt, was du gerade schon gesagt hast. Die haben wir dir nicht im Vorhinein verraten. Kannst du uns sagen, was ist dein abschließender Tipp für guten Unterricht?
Für guten Unterricht? Boah, macht doch einfach, worauf ihr Lust habt.
Gut, nehmen wir.
Nehmen wir auf jeden Fall.
Ja, und selbst wenn das nicht im Lehrplan steht, dann müsst ihr es halt passend machen. Und ja, also wirklich mutig sein, ausprobieren. Und dann macht man es halt in drei Klassen und es kommt immer was anderes raus. Und das ist doch mega.
Schön. Ja, cool. Vielen, vielen Dank dir für diesen abschließenden Tipp. Und wie auch in den ganzen anderen Folgen wollen Hanna und ich jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben, was wir so an Erkenntnissen mitnehmen. Und ich würde einsteigen mit einer Erkenntnis für mich. Und zwar, man darf auch schlechte Laune haben als Lehrkraft. Es ist in Ordnung, nicht immer gut drauf zu sein.
Ja, ist echt so. Man muss einfach nicht immer so eine super Lehrkraft sein. Was ich mir rausgeschrieben habe, ist, echte Projektarbeit entsteht aus echten Problemstellungen und dann ist nämlich auch ein Drive da. Und da muss man sich nicht irgendwas ausdenken, woran man jemanden künstlich arbeiten lässt, sondern es ist wirklich problemorientiert und das sehen dann auch die Kids und dann lassen die sich auch mitschleifen, auch wenn es zum Ende hin vielleicht ein bisschen zach wird. Wenn das Ergebnis cool ist, dann hat man die Motivation am Ende auch wieder.
Ja, was anderes, was ich mir noch notiert habe, ist, dass du letzten Endes eine ganz große Freiheit gewinnst, wenn du die Türe schließt und deinen eigenen Raum kreierst, entweder im physischen Sinne oder dann auch digital, wenn es um irgendwelche Digitalprojekte geht und es in den Corona-Zeiten wir dann unterwegs waren und ein ganz neuer Raum sich öffnet, der dann aber leider tatsächlich, und das gehört vielleicht auch dazu, zu der Wahrheit, sich wieder verschwindet, wenn da die Türen aufgehen, wenn die Stunde vorbei ist. Denn du bist eine von den Lehrkräften, die relativ in diesem relativ starren System ist. Du bist an einer staatlichen Schule in Baden-Württemberg, nämlich wie in Bayern ist es ein etwas starreres System, was es in anderen Bundesländern, an anderen Schulen nicht so ganz gibt. Und vielleicht müssen wir doch auch etwas bitte ganz dringend am System und an der Struktur ändern, dass es Lehrkräften wie dir auch einfacher ist, Projekte, wie du sie uns vorgestellt hast, durchzuziehen.
Ja, ja, gerne. Und es gibt zum Beispiel noch so einen Tipp, kann ich euch geben, wie es mir auch leichter fällt, in so eine Stunde reinzukommen. Und zwar ist es bei mir so, bei uns gibt es so eine Art Ritualbegrüßung an der Schule. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sagen zu Beginn jedes Unterrichts, egal welcher das ist, die gleiche Floskel auf und stehen dann auch auf. Und das ist so gar nicht meine Welt. Und dann sage ich meinen Schülis immer, guck mal, da vorne ist die Türschwelle. Und wenn ihr durch diese Türe kommt, dann gilt es nicht mehr. Dann möchte ich, dass ihr euch bequem hinsetzt. Ja. Und dann sagen wir uns einfach, guten Morgen oder Hallo, und zwar so, wie wir uns gerade fühlen, ja. Also, weil dann spüre ich ja sofort, was ist für eine Spannung da. Also, dann sagen die Moin oder sind die, also, das geht ja alles, ne, die Range, und du spürst auch gleich so, wer ist gerade so ein bisschen down, wer ist irgendwie da, wer ist anwesend, wer hat Lust zu machen. Dann hast du auch gleich Leute, wo du sagen kannst, ihr holt doch mal die Sachen, ne. Also, kannst in diesem ganz kurzen Guten Morgen Moment kannst du ganz viel abchecken, was gerade so da ist im Klassenraum. Und das Verrückte, ich sag's euch, das ist so verrückt. Die Schülis, die schaffen das kaum. Das ist, die brauchen fast ein Dreivierteljahr, bis die ohne diesen Automatismus anzuschmeißen einfach nur guten Morgen sagen. Und das ist klar. Ich meine, die haben einen vollen Stundenplan von Montag bis Freitag, von der ersten mindestens bis zur sechsten oder achten oder neunten Stunde. Und in jeder Stunde gilt diese eine Regel, nur bei Frau Dahme nicht. Und dann kommen die rein, guten Morgen. Ich so, nein, 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 nein. Zurückspulen. Nochmal nachdenken. Und alle so, Und es ist so lustig, weil es hat noch keine Klasse geschafft. Und es ist so, ich merke so, wir müssen da einfach alle individueller rangehen. Also sucht euch doch für euch ein Ritual, wie ihr die begrüßt, damit die zumindest bei euch irgendwie anders da sein dürfen und ihren Zugang zu denen findet. Das ist so ein ganz kleines Ding und es hat mir total geholfen. Es macht auch jedes Mal wieder Spaß. Cool. Und es ist wie eine Challenge.
Ja, das stimmt, ja. Ja, nehme ich mit, finde ich interessant. Ich meine, in Englisch macht man ja oft ein bisschen was anderes, weil man da so verschiedene Chants oder so ausprobiert. Aber so guten Morgen sagen lassen, wie die Kinder sich fühlen, nehme ich mit. Finde ich cool, werde ich ausprobieren.
Und was für ein toller abschließender Gedanke, den du uns noch mitgibst. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Tricks und die Vorstellung von deinem Projekt Studie Digital. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, noch ja auch die ganzen anderen Projekte, die Sarah Dahme auf die Beine gestellt hat, wenn ihr euch da informieren wollt, dann schaut doch gerne auch mal bei ihr auf der Webseite vorbei. Da sind noch ein paar andere aufgeführt. Wir verlinken euch das natürlich alles in den Shownotes. Da haben wir jetzt gar nicht geschafft, drüber zu sprechen.
Ja, genau. Wir können ja noch einen zweiten Teil über politisches Engagement in Schule und Empowerment.
Tatsächlich sehr gerne. Es wird eine ganze Staffel zum Thema Verantwortung geben. Wir
kommen yes, und es ist so wichtig. Wir müssen die alle empowern, dass die kritisch sind und sich mitteilen und die Zukunft gestalten, die ihre sein wird, nicht unsere.
Wie schön, dann hören wir uns dazu wieder. Ja, es ist jetzt
cool,
abgemacht.
Danke euch und danke für das tolle Format, liebe Hanna, liebe Hanna. Tolle Grüße ins schöne Königreich Bayern.
Ja,
und
genau.
Kommt gerne mal rum.
Ja, und auch vielen lieben Dank nicht nur an dich, Sarah, sondern auch an unsere ganzen ZuhörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie immer gilt, wenn ihr Gedanken habt, die ihr teilen möchtet, Anmerkungen habt, Kritik habt, ihr dürft uns jederzeit schreiben, kommentiert diesen Podcast oder meldet euch auf Instagram über unsere Webseite und Neuigkeiten, da versuchen wir euch natürlich auch immer abzudaten. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye.
Bye, bye.
Ciao, ciao.